Heute bei mir im Familienmensch-Podcast-Interview Frederik Harcourt. Frederik ist Unternehmer, 42 Jahre alt, verheiratet und Papa von zwei Töchtern im Alter von 9 und 7 Jahre. 2011 gründete er mit Body Change sein erstes Internetunternehmen, welches er 2016 an Ströer verkauft hat. 2018 hat er die Firma wieder zurückgekauft und hat sie dann bis zum erneuten Verkauf 2020 gemeinsam mit seiner Frau Julia geführt. Und die beiden haben auch im Dezember 2020 Cleverly gegründet. Cleverly ist ein Online-Mentoring und eine Nachhilfeplattform, die neben klassischer Notenverbesserung Schülerinnen und Schülern bei der Stärkung ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. So, jetzt rein ins Gespräch. Viel Spaß und los geht's. Hallo Frederik, herzlich willkommen im Familienmensch-Podcast und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass du da bist.
Jörg, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese nächsten 30 plus Minuten mit dir.
Danke dir. Ich steige total gleich tief rein und zwar die Frage, Frederik, was muss passieren, dass du am Ende deines Lebens sagst, boah, das war jetzt richtig cool, mein Leben ist mir wirklich gelungen?
Wow, das ist eine spannende, weil gleich am Anfang tiefe Frage. Und das Spannende daran ist, dass ich erst letztens festgestellt habe, dass sich das bei mir sehr stark verändert hat. Es ist nicht so lange her, da, wenn du mir die Frage gestellt hättest, ich sag mal so vor 5, 10 Jahren, hätte ich gesagt, dann hätte ich was aufbauen müssen, sehr viele Firmen gründen, erfolgreich verkaufen. Also das heißt, ich war sehr, sehr lange sehr Performance und Ergebnis- und Erfolgsgetrieben. Und das hat sich aber spätestens auch mit natürlich dem Aufbau meiner Familie, ich habe 2 Kinder, sind 7 und 9, ein bisschen verändert und jetzt in den letzten Jahren nochmal deutlich stärker verändert. Ich glaube, ich bin zufrieden, wenn ich auf ein Leben zurückblicken kann, in dem ich lange sagen kann, dass ich sehr erfüllt war. Und Erfüllung finde ich immer mehr eben nicht in Erfolgen, sondern Erfüllung finde ich eigentlich in dem, was ich tue und mit wem ich das tue und mit wem ich Zeit verbringe. Das heißt, die Arbeit spielt bei mir schon eine große Rolle und die Dankbarkeit, Unternehmer sein zu dürfen. Aber das andere ist dann eben auch tatsächlich meine Familie und der Wunsch, auf die Menschen, mit denen ich leben und arbeiten darf, auch in irgendeiner Form einen positiven Einfluss haben zu können. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, auch weitergehend schaffe, noch mehr schaffe, dann würde ich am Ende sagen, ich habe ein gutes und erfülltes Leben geführt, ja.
Danke dir. Und wenn du du hast gesagt, du hast 2 Kinder, wenn du am Ende deines Lebens den beiden eine einzige Sache mitgeben darfst aus deinem Leben und alles andere wäre ausgelöscht, wäre vergessen, darfst denen wirklich eine Sache mitgeben. Was wäre das?
Das wäre etwas, was wir jetzt schon, Julia und ich, meine Frau und ich jetzt schon versuchen, denen sehr stark mitzugeben, dass das hör auf dein Herz und tu, was du spürst und liebst. Und gib nicht so viel drauf, was andere dir sagen, was du denn tun sollen solltest oder machen solltest, sondern hör auf dich und zieh das durch. Das versuchen wir denen jetzt schon mitzugeben und da versuchen wir auch weiter dran zu bleiben, dass die sozusagen diese Stimme nicht aus dem Ohr verlieren.
Ja, großartig und das gesehen. Ich habe da natürlich ein Grinsen im Gesicht, weil da geht mein Herz auf, weil genau das ist auch die Sache, die ich natürlich versuche mitzugeben und ja, und hoffe, dass es mir gelingt. Jetzt zu euch. Ihr seid ja in einer total besonderen Situation. Deine Frau und ihr habt zusammen ein Unternehmen gegründet und da würde mich natürlich interessieren und vor allem, ihr habt das Unternehmen gegründet, während eure Kinder ja noch wirklich klein sind und ihr habt das gegründet Ende 2020. Wie organisiert ihr euch? Wie kriegt ihr Familie, Beruf und auch eure eigenen Bedürfnisse unter einen Hut?
Das ist eine große Herausforderung, immer schon gewesen und das ist immer noch. Und vielleicht, wenn du mir das erlaubst, würde ich, bevor ich da versuche, darauf einzugehen, noch einen Schritt zurückgehen und versuchen erstmal die Frage zu beantworten, warum haben wir denn das überhaupt gemacht? Also warum haben wir uns denn darauf eingelassen, gemeinsam zu gründen, obwohl man ja eigentlich weiß, dass das vermeintlich sehr schwierig ist, wenn man auch noch eine Familie zusammenführt. Und dann macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Wenn man gründet, also so ging mir das zumindest, dann sucht man ja, also dann kann man entweder alleine gründen oder man sagt, man möchte das mit jemandem machen, weil man die großen Höhen und die großen Tiefen gerne nicht alleine durchleben möchte, sondern mit jemandem. So ein Typ bin ich. Deswegen, ich bin kein Einzelgänger, wenn es ums Gründen geht. Und dann bin ich ein, sage ich mal, ein spezieller Typ. Und mir ist durchaus klar, dass ich viele Stärken habe und auch ein paar Schwächen. Und das heißt, mir war auch klar, ich muss jemanden finden, der sehr komplementär zu mir ist. Also nicht so risikofreudig, nicht so enthusiastisch, nicht so nach vorne, sondern jemand, der tatsächlich die Dinge zusammenhält, der eher konservativer ist, der deutlich stärker strukturiert ist. Und als ich dann angefangen habe, mich umzuschauen, dann habe ich gemerkt, mit so jemandem lebe ich zusammen. Das ist meine Frau, die auch nebenbei auch noch eine begnadete Finanzerin ist. Die hat Finanzen studiert, die hat bei großen Konzernen als Finanzchefin gearbeitet. Also die ist auch noch scheiß kompetent. Und dann habe ich gesagt, okay, und wenn also komplementär, kompetent, das passt schon mal gut. Und dann muss man sich idealerweise, wenn man durch solche Krisen durchläuft, die man als Unternehmer oder Unternehmerin hier hat, sich auch verstehen, wenn es mal ruckelig wird. Das war auch schon bewiesen, dass wir das zusammen hinbekommen. Und insofern war dann für mich irgendwie der Reflex ganz klar, ich will mit Julia zusammen gründen, aus den eben genannten Gründen. Und dann war nun ein bisschen die Frage, wie organisieren wir uns denn in der Firma und wie organisieren wir uns zu Hause? Und da ist es so, dass wir die Stärken und Schwächen, die wir in der Firma haben, nämlich dieses eher nach außen arbeiten und nach innen zusammenhalten, also sie Details und ich eher die großen Linien, so teilen wir uns auch zu Hause auf. Weil auch zu Hause gibt es Themen, die sozusagen eher Details sind und andere, wo es eher die großen Linien sind. Das heißt, wir haben im Grunde genommen das Modell, was für uns schon zuvor in der Familie gut funktioniert hat, in die Firma, genommen und wieder zurück. Das heißt, dabei haben wir ganz ähnliche Rollen, vertrauen auf unsere Stärken und was man noch dazu sagen muss, wir hatten, Jörg, den Wunsch, eine Familie zu gründen, deswegen haben wir eine Familie gegründet. Und beschweren uns darüber nicht, sondern freuen uns darüber, dass wir sie haben. Und wir hatten den Wunsch, eine Firma zu gründen. Deswegen haben wir eine Firma gegründet und freuen uns, diese zu haben. Das bedeutet, das verschwimmt bei uns sehr, sehr stark. Und wir sehen das sozusagen nicht so als, wann arbeiten wir und wann haben wir Familie, sondern das ist eins, auch für die Kids übrigens, die wachsen damit auf, die sind jetzt 7 und 9, die sind Teil dieses Familienunternehmens. Das bedeutet nicht, dass wir 24/7 über die Firma sprechen. Es gibt klare Zeiten zwischen 18 und 21 Uhr. Das ist so Abendessen und ins Bett bringen. Da sagen auch die Kids, jetzt hört auf, über Cleverly zu sprechen. Da ist nur sozusagen Kids und Parents Time. Aber ansonsten verschwimmt das und wir mögen beides gerne. Und wir mögen gerne, dass es verschwimmt und in der Kombination dazu und mit der sehr klaren Aufgabenteilung, jeder macht das, was er kann, kommen wir da relativ konfliktfrei durch. Plus, und das muss man fairerweise dazu sagen, Julia arbeitet 4 Tage von 5, also die arbeitet 4 von 5 Tagen, nicht Vollzeit bei uns. Und die ist die Chefin zu Hause. Das heißt, die macht zu Hause die Ansagen. Sie ist unsere CEO zu Hause und ich bin der CEO in der Firma. Und so funktionieren wir da jetzt seit vielen Jahren ja auch schon, seit über 5 Jahren. Wir haben jetzt Cleverly zusammengegründet, haben aber davor die letzte Firma auch zusammen gemacht. Body Change. Das heißt, das ist ein Modell, was jetzt statt jetzt bewiesen hat, dass es funktioniert.
Stark. Und habt ihr dann irgendwie so ein Ritual, dass ihr sagt, okay, sonntags reden wir über alles, was jetzt die kommende Woche ansteht, um euch wirklich gut zu organisieren? Oder ist es schon also so gut eingefahren, sage ich mal, dass ihr das gar nicht mehr vonnöten habt?
Ja, das ist, sag ich mal, im Familientagesgeschäft. Ja, also ne, so was passiert nächste Woche, schulische Themen, Ausflüge und diese ganzen Geschichten. Da ist die Aufgabenteilung so klar und es ist so eingespielt, dass wir uns da gar nicht mehr alignen müssen. Wenn es da Sondersachen gibt, dann sprechen wir drüber, aber ansonsten ist relativ klar, wer welche Aufgaben übernimmt und was dann auch tatsächlich passiert. Und in der Firma wiederum haben wir so unterschiedliche Tätigkeitsfelder, weil Finance und das, was ich mache, doch relativ wenig Überlappung hat, dass wir eigentlich auch zusammen in der Firma arbeiten, aber eigentlich nebeneinander her ein Stück weit. Und das ist auch schön.
Ja, und zu Cleverly kommen wir gleich noch, aber ihr seid, du hast mir gesagt, über 30 Leute schon. Arbeitet ihr beide dann viel von zu Hause oder seid ihr dann wirklich mit dem Team im Büro?
Also wir haben insgesamt bei uns in der Firma so eine 3-plus-2-Regelung, das heißt 3 Tage Office, 2 Tage Remote oder Home Office als sozusagen Grundlage. Und das ist genau das, was ich auch lebe. Das heißt, wir haben unser Office in Berlin-Mitte, wir wohnen ein bisschen außerhalb von Mitte. Ich bin mindestens 3 Tage die Woche auch wirklich im Office, manchmal auch 4. Julia wiederum ist 1 Tag die Woche in der Regel im Office und die anderen zu Hause. Das heißt, so teilen wir uns da so ein bisschen auf, ja.
Okay, danke. Und habt ihr in der Familie, also ich weiß, du beschäftigst dich ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung, und habt ihr in der Familie, gerade mit euren Kids zusammen, irgendwelche so Rituale, um, ich sag mal, so Persönlichkeitsentwicklung den Kindern ja, mitzugeben oder sie dafür zu öffnen, also einfach so ein Mindset ja, mitzugeben, wie du schon gesagt hast, bei der Frage, okay, was möchtest du weitergeben? Einfach, dass eure Kinder das wirklich, ja, mit dem Herzen leben und ja, Urheber und ihres Lebens sind und so weiter. Habt ihr da irgendwelche Rituale?
Ich glaube, es ist weniger ein Ritual, dass wir sozusagen sagen, jeden Sonntag um 8 Uhr machen wir das und am Freitagnachmittag machen wir jenes. Also es ist weniger ein Ritual. Es ist eher, würde ich sagen, nicht eine Firmenkultur, sondern eine Family-Kultur, die wir versuchen zu prägen. Und die Family-Kultur fängt eigentlich damit an, dass wir versuchen, sehr bewusst Räume zu schaffen, in denen die Kids sein können und leben und sich und uns erleben können. Das Problem ist, was wir als arbeitende Eltern haben, wie viele arbeitende Eltern da draußen, unsere Kinder müssen eigentlich funktionieren. Ne, wir haben einen Tag, der fängt irgendwann an und irgendwann fängt die Schule an und abends ist abends, schlafen muss dann und Zähneputzen muss dann. Das heißt, Kinder müssen sehr stark funktionieren in einem Gesamtkonstrukt und das ist fatal, weil Kinder verstehen das nicht und zum Glück nicht, ja, sondern die wollen einfach erleben und Kinder sein dürfen. Und was wir schon versuchen, ist genau diese Räume zu schaffen, zum Beispiel diese 3 Stunden dann eben abends, aber auch morgens, bevor es dann in die Schule geht, wo unsere beiden Mädels, wir haben 2 Töchter, tatsächlich Raum haben, um zu reflektieren, und wo wir Anregungen schaffen, um über die Themen zu sprechen, die sie haben, und ihnen Raum zu geben, sozusagen dann damit umzugehen und das Erlebte zu verarbeiten. Da hören wir ganz viel ehrlicherweise auch nur zu, und geben dann ein bisschen Input und da merken wir, dass das dann eben schon auf eine ganz gute Basis fällt. Das heißt, es ist gar nicht so viel, aber dieser Raum und uneingeschränkte Aufmerksamkeit ist schon sehr viel mehr, als wahrscheinlich viele Kinder kriegen.
Und wenn ihr da jetzt den Raum beispielsweise morgens habt, stoßt ihr das an mit irgendwelchen Fragen, also quasi die Reflexion, stoßt ihr das irgendwie an oder sagt ihr, nee, weißes Blatt Papier, mal schauen, was passiert?
Also der Klassiker ist ja, ne, wenn die Kids aus der Schule nach Hause kommen oder mal beim Abendessen sitzt, wenn man dann sagt, na, wie war es in der Schule, da kriegt man nichts.
Ja.
Weil die A nicht über Schule sprechen wollen oder B und so weiter und so fort. Auch ein bisschen altersabhängig, ne? Wie gesagt, unsere sind 7 und 9. Da sind die eigentlich noch vergleichsweise okayisch. Was wir immer versuchen, ist, wir sagen, hey, also wir haben immer das ist so ein bisschen so ein Ritual, was war heute dein Highlight und dein Lowlight? Und das ist ganz schön, weil das ist dann eben nicht so, wie war es in der Schule, so sehr allgemein, sondern da kriegen wir dann in der Regel halt 2 Geschichten, 2 Begegnungen, 2 Dinge, die sie heute beschäftigt haben, positiv und negativ. Und das ist was wir gelernt und geprägt haben. Und das ist ganz spannend, weil darauf reflektieren wir dann. Ne? Dann erzählt sie, Luisa, die Ältere zum Beispiel, die hat ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsbedürfnis. Wenn irgendwas ungerecht ist, nicht nur ihr gegenüber, vor allem anderen gegenüber, dann ist das etwas, was sie sehr stark beschäftigt und wo sie eigentlich gern dazwischen springen würde. Aber das traut sie sich nicht immer, weil sie sagt, das ist nicht gerecht. So dürfen wir das nicht machen. Egal, ob das von einer Lehrerin kommt oder einer Mitschülerin, da passieren ja in so einer Schule passieren ja ganz viele Sachen. Und das, dann fragen wir, was war heute dein Lowlight? Und dann erzählst du zum Beispiel, ein Mitschüler wurde dann von der Lehrerin so und so angeblufft und das war nicht gerecht. Und das ist die Basis, auf der wir dann sagen, okay, was hat das mit dir gemacht? Und wie kannst du vielleicht morgen, wenn so eine Situation wiederkommt, ihm helfen? Und das ist super spannend.
Ja, da find ich großartig. Mache ich ähnlich. Ich hole meine Kinder von der Schule ab und genau auf dem Heimweg frage ich die beiden und sage, hey, Was war heute großartig in der Schule und was hat dich frustriert? Also ich versuche die Fragen immer so ein bisschen zu variieren, auch weil dann eben genau die Sachen rauskommen und dann auch zu fragen, okay, wie hast du dich in der Situation gefühlt und so und wie hätte es anders laufen können? Genau das finde ich dann so hoch spannend. Du bist ja nicht nur Papa und Ehemann und Gründer. Ich finde, du bist auch ein fantastischer Storyteller, ein Geschichtenerzähler. Ich meine, mit deinem YouTube-Kanal, also kann ich total empfehlen. Und hast du ja auch so die Serie, dass du die Menschen fragst, ob sie glücklich sind. Magst du da mal ein paar Worte dazu sagen? Zum einen, wie du auf die Idee gekommen bist oder was war für dich da der Anstoß? Und hat es was mit dir gemacht, also die Antworten, also was ist so deine Erfahrung oder was, wenn du das nach außen trägst, was ist so die Resonanz auf die Serie?
Ich mag sehr, Jörg, die Einflugschneise, die du nimmst, das Geschichtenerzähler. Also was auch Teil meiner Vita ist, ich habe an der Filmhochschule studiert in München. Das heißt, ich bin eigentlich Film- und Fernsehproduzent und habe dort von 2000 bis 2004 gelernt, wie man Filme macht. So. Und das hat mir ganz großen Spaß gemacht, tatsächlich Geschichten in Film zu erzählen und die festzuhalten. Und dann bin ich aber ein paar Jahre später halt Internetunternehmer geworden und habe diesen ganzen Bereich hinter mir gelassen und habe aber immer so unterschwellig eben gespürt, dieses Geschichten erzählen, dieses kleine Filme machen, ist was eine ganz große Leidenschaft von mir ist. Es hat fast was Therapeutisches, wenn ich so einen Film dann auch schneiden kann. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann doch nicht immer sagen, tu, was du liebst und das, was ich so liebe, gar nicht tun. Nämlich eben nicht mehr kleine Filme machen, auch wenn das brotlose Kunst ist, auch wenn man nicht damit nichts verdiene, auch wenn das vielleicht keinen höheren strategischen Wert hat für mich und lalala. Und habe dann sozusagen eben über meinen YouTube-Channel angefangen, ein bisschen kleine Filme zum Thema Unternehmertum zu machen, habe gemerkt, wie gut mir das tut. So, das war so ein bisschen das war die Einflugschneise. Und dann sind wir jetzt Ende 2021, also Ausläufer der Pandemie, Beginn 22. Und ich habe eigentlich festgestellt, wir als Gesellschaft sind so durch 2, 2,5 Jahre gegangen, wo alles halt so düster war. Alle waren so, nichts konnte man mehr machen, alles war, ne, die Leute waren gefühlt unglücklich, ich auch. Und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir alle so unglücklich sind und so viele unglückliche Menschen da draußen sind. Und habe gesagt, ich mache mich einfach mal auf die Suche nach den glücklichen Menschen und versucht, die zu finden. Und dann gab es im Januar 2021, war ich mit unserem Hund hier unten am See spazieren und dann habe ich einen quietschorangenen Wagen der Berliner Stadtreinigung gesehen und da saß ein Typ drin und der hat laut Kalkbrennermusik gehört und das schallte bis raus und das war so Sonnenaufgangsstimmung. Das heißt, du musst dir vorstellen, quietschgelbes BSR-Auto, im Hintergrund geht die Sonne auf und der Typ hört da Kalkbrenner. Und ich dachte, Frederik, also wenn das nicht der perfekte Erste wäre, um ihn zu fragen, ob er glücklich ist. Und dann habe ich mein Handy, Kamera angemacht, bin auf ihn zugegangen, habe an die Tür geklopft, er hat aufgemacht, habe ihm die Frage gestellt und er hat mich angelächelt, hat gesagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und hat dann erzählt, was ihn glücklich macht. Und das war dann, und dann bin ich mit diesem Video nach Hause gegangen, habe das meinen Töchtern gezeigt, ich hatte Gänsehaut, ich habe heute noch Gänsehaut, wenn ich dir davon erzähle. Und die fanden das großartig und dann haben gesagt, musst du auf TikTok hochladen, habe ich das dann auch auf TikTok hochgeladen. Das ist total durch die Decke gegangen, aber unabhängig davon habe ich dann nicht aufgehört. Ich habe weitergemacht und über das Jahr hinweg über 100 Menschen in zufälligen Begegnungen, ich habe mich nie aktiv auf die Suche gemacht, sondern wenn ich irgendwo war, habe ich mein Handy rausgenommen und bin auf den oder diejenigen zugegangen und habe gesagt, bist du glücklich? Und wenn ja, warum bist du glücklich und was würdest du Menschen empfehlen, die es schwer haben, glücklich zu sein? Das waren immer die gleichen drei Fragen. Und das hatte einen Mega-Effekt auf mich selbst, weil es mich glücklich gemacht hat, mit glücklichen Menschen zu sprechen. Und dann muss man sagen, hat Social Media da mal was richtig Gutes gemacht. Denn dann hat Social Media dafür gesorgt, dass ganz viele hunderttausende Menschen die Videos auch gesehen haben. Und scheinbar hat das die auch glücklich gemacht. Und so ist aus so einer ganz kleinen Idee was wirklich Schönes geworden. Ja.
Und gibt's, also machst du die Serie noch? Also
Ich mache sie noch, aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit. Das heißt, es hat sich für mich jetzt ein bisschen hat nicht mehr den Reiz, den es noch am Anfang hatte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin jetzt eher dran überlegen, wie ich das noch ein bisschen adaptieren kann oder vielleicht eine andere Gruppe frage oder ein bisschen andere Frage stelle. Also das wird eine Fortsetzung geben, aber vielleicht ein bisschen anders.
Großartig, ich freue mich drauf. So, wie kriegen wir jetzt den Schwenk vom Thema glücklich sein zum Thema Schule? Weil aus meiner Erfahrung, also ich kann sagen, ich war in meinem Schulleben, ja, habe ich gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da richtig glücklich war in der Schule. Was ist deine Haltung zum Thema Schule und zum, ja, dem System Schule, so wie es ist? Ich meine, deine zwei Kinder sind da auch da drin. Wie meine beiden Älteren, die sind übrigens auch 9 und 7.
Ja, schau her. Also meine große Unzufriedenheit mit unserem Schulsystem war ja am Ende der Grund für den Anfang. Also der Grund, warum wir Cleverly gegründet haben, weil Luisa, unsere Älteste, wurde 2019 eingeschult. Das heißt, Julia und ich haben uns mal wieder mit dem Thema Schule beschäftigt. Ich habe 99 Abi gemacht. Und dann einfach festgestellt, zwischen meiner Ausschulung 1999 und Luisas Einschulung 2019 waren also 20 Jahre vergangen, in denen in der Welt so viel passiert ist, aber in der Schule so wenig. Und das hat uns als Eltern erstmal, ja, vor eine große Herausforderung gestellt, weil wir als Eltern sehen uns natürlich in der Verantwortung, unsere Kids Flügge, also bereit zu machen, um dann eines Tages mal einen Job zu finden und ein Leben zu gestalten, mit dem sie auch zufrieden sind. Und wenn jetzt sich die Welt da draußen so stark verändert hat, aber Schule nicht, dann bedeutete das ja ultimativ, dass unsere Kids nicht wirklich auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet werden, sondern auf die von vorgestern. Und das hat uns dann sozusagen gesagt, ja, das ist schlecht. Und dann, weil wir aber Unternehmer sind, ja gut, wenn das schlecht ist, das ist ja vielleicht auch eine Chance. Vielleicht können wir dann etwas bauen, was eigentlich genau diese Lücke füllt. Und dann war die Frage, was ist denn diese Lücke? Also wie müsste Schule denn sein, damit es Cleverly nicht gäbe? Und Cleverly gäbe es nicht, wenn Schule nicht nur Fachwissen vermitteln würde, wie schon vor 100 Jahren, als es eben nur die Schule auf dem Dorf gab, sondern Cleverly gäbe es nicht, wenn Schule sich viel stärker auch die Frage stellen würde, was ist denn eigentlich die Persönlichkeit eines jeden Kindes und was müssen Kinder eigentlich lernen, auch in ihrer persönlichen Entwicklung lernen, um herauszufinden, was sind meine Stärken, was kann ich und was muss ich noch lernen, um eines Tages mal wirklich das zu machen, was mich erfüllt. Und diese sehr individuelle und sehr wichtige Frage, das sind so Themen eben wie Selbstvertrauen, über Gefühle sprechen, kommunizieren, Empathie und so weiter. Alles Sachen, die Basis sind, das Fundament, auf dem du dann fachlich alles aufbauen kannst. Ganz egal, ob du es das über ChatGPT fachlich dir ranschaffst oder über was auch immer, ja. Und da haben wir gesagt, wenn dieses Fundament nicht gebaut wird, und diese Fähigkeiten nicht vermittelt werden, dann müssen wir die vermitteln. Und das ist dann das, was wir sozusagen mit Cleverly machen. Punkt eins. Und Punkt zwei, das bedeutet, wenn ich jetzt heute auf Schule schaue und ich bin jetzt seit 2 Jahren Bildungsunternehmer, und wir versuchen uns auch in unterschiedlichen Konstellationen für eine bessere Bildung einzusetzen, dann bin ich ehrlicherweise sehr desillusioniert, weil wir in einem System leben, was A noch so funktioniert wie vor über 50 Jahren und B ein dezentrales System, in dem jeder sein eigenes Süppchen kocht und man selbst mit großem Engagement und Willen es nicht zu einer zeitnahen Veränderung schaffen wird. Das ist Fakt, sage ich jetzt nach 2,5 Jahren, auch in der Politik. Denn was wir brauchen, also was bräuchten wir, um Schule besser zu machen, neben diesen persönlichen Kompetenzen, die ich gerade benannt habe, müssen wir wirklich ganz stark einfach mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, was muss eigentlich unterrichtet werden und wie muss unterrichtet werden? Und das müssen wir auch in welcher Form, ne? Ist das mit den Klassen noch zeitgemäß und so weiter und so fort? Und das müsste man einmal radikal hinterfragen. Das passiert nicht. Und deswegen glaube ich auch, und das ist mein letzter Punkt dazu, wir haben ganz viele Kids auch bei Cleverly, wo die Eltern sagen, mein Sohn hat keinen Bock auf Schule. Die sind lernunmotiviert. Und ich kann nur sagen, das verstehe ich. Ich verstehe, wenn Schüler und Schülerinnen keine Lust auf Schule haben, wenn die nicht motiviert sind, in die Schule zu gehen. Weil die Schule so weit weg ist von ihrer und unserer aller Lebensrealität. Stell dir mal vor, wenn Eltern in einem Beruf wären, der nichts mit dem zu tun hätte, was sozusagen eigentlich das Leben wäre. Du würdest auch sagen, das mag ich nicht, das will ich nicht. Und das heißt, da ist tatsächlich das System krankt und das sorgt dafür, dass unsere Kinder dann wiederum da keinen Bock drauf haben. Und das ist total nachvollziehbar.
Und vor allem ist es ja so, auch so frustrierend, weil unsere Kinder sind ja eigentlich wie Schwämme. Die saugen ja alles auf. Die wollen ja lernen. Also der Mensch per se ist ja lernbillig und begeistert. Und schade, dass es ja geschafft wird, dass ein Mensch sagt, okay, ich habe da keinen Bock hinzugehen. Und Also was kannst du noch mal ganz konkret sagen, was macht Cleverly? Also wie hilft Cleverly den Kids?
Wir haben ganz tolle Pädagogen und Pädagoginnen, also sogenannten unsere Mentoren, die den Kids ganz individuell bei Themen wie Selbstvertrauen, über Gefühle sprechen, Lernmotivation, Konzentration, Lern- und Selbstorganisation, also bei diesen großen Themen helfen. Im 1:1 Mentoring, in der Regel in 30-minütigen Sessions, einmal die Woche. Das heißt, wenn Eltern zu uns kommen und sagen, oh, mein Kind hat große Schwierigkeiten, hat Schul- und Prüfungsangst als Beispiel oder kriegt sich nicht motiviert oder hat Konzentrationsschwierigkeiten, dann versuchen wir, das Kind und die Familie besser kennenzulernen und gucken dann, wer von unseren über 1000 Mentoren, Mentorinnen würde am besten zu dem Kind passen. Das heißt, wir machen ein Matching, weil das die Basis für Zugang ist, die Basis für Vertrauensaufbau da ist. Dann lernen die beiden sich kennen und am Anfang hat kein Kind Bock auf Mentoring, weil was soll das? Ja, lieber zocke ich, was soll das? Die meisten merken aber dann ganz schnell, oh, ist ja cool. Da ist ja jemand, der sich für mich interessiert, der mir zuhört, der meine Themen wichtig findet. Also das ist Magic, was da passiert. Und dann findet der passende Mentor da den Zugang und hilft dem Kind dann sehr praktisch. Selbstvertrauen, ne? Wir haben ganz viele Kids, die zum Zweck des Themas Selbstvertrauen zu uns kommen. Und wenn wir die dann fragen, der Mentor die dann fragt, sag mal, was kannst du gut? Was ist deine Superpower? Dann wissen die das gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas so richtig gut kann. So, und da fangen wir dann dran zu arbeiten, ne? Und das dann über einen längeren Zeitraum und das eben im 1:1 kombiniert mit Online-Nachhilfe. Warum? Weil ultimativ geht es uns bei Clevi darum, den Kids dabei zu helfen, ein selbstbestimmteres Leben zu führen, nicht so fremdbestimmt zu sein. Da gibt es ein paar Kernkompetenzen, die sehr stark darauf einzahlen. Und wenn du in einem System steckst, über das wir gerade gesprochen haben, wo Noten das sind, was zählt, dann wirst du ultimativ, wenn du nur schlechte Noten hast, auch nicht selbstbestimmt unterwegs sein können, weil dann belastet dich das auch in der Familie. Und deswegen helfen wir auch fachlich beim Thema Nachhilfe. Aber das ist sozusagen nur das Byproduct zu dem, was wir im Kern machen, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung für die Kinder.
Also finde ich natürlich fantastisch. Bin riesen, riesen Fan, weil im Grunde genommen ist es ja auch, du nennst es Mentoring, aber eigentlich fängt da ein, also es ist eigentlich ein Coaching, also ein
Yes.
Persönlichkeitsentwicklungscoaching für Kinder. Eigentlich, ohne dass sie es, ich sag mal, gebucht haben, sage ich mal, okay, ich gehe jetzt zu einem Coach, sondern großartig. Und wie ist das? Die Eltern, die zu euch kommen, kommen die in erster Linie wegen dem Mentoring, wegen dem Coaching? Ich sage, okay, hilf meinem Sohn, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Oder kommen die zu sagen, hey, helft uns, die 5 in Mathe wegzukriegen? Und eigentlich, das passiert dann auch, die 5 in Mathe geht weg, aber der Wow-Effekt ist dann, also das, ich sag mal, Beiprodukt, Mentoring. Wie ist das so
Das
der
hat
Eingang?
sich, ja, das hat sich, gibt es beides, aber das hat sich schönerweise in den letzten 2 Jahren schon stark verlagert. Das heißt, am Anfang war es schon so, dass die meisten eigentlich wegen der 5 in Latein, Mathe oder Physik zu uns gekommen sind und wir dann im Erstgespräch gesagt haben, ja, wir haben ganz toll Mathe-Nachhilfelehrer. Aber wie sieht es denn bei Ihrem Kind aus im Bereich der Konzentration, der Lernmotivation, der Selbstorganisation? Und da haben viele Eltern gesagt, ah, Schwierigkeiten hat er da. Und dann sagt, ja, dann können wir vielleicht da auch mal helfen. Lass uns doch mal einen kennenlernen, machen wir einen Mentor. Und dann hatten wir ganz oft diesen Effekt, dass die eigentlich wegen der Nachhilfe gekommen sind und dann tatsächlich das Mentoring das war, was auch über das Fach hinaus, das ist ja das Tolle. Ne? Wenn du daran arbeitest, kannst du das ja für alles einsetzen. Sozusagen wir den Kids da auch helfen konnten. Mittlerweile shiftet sich das immer stärker hin, dass die Eltern wirklich initial und primär wegen dem Mentoring zu uns kommen. Und das ist ja auch klar, dass das so laufen musste, weil Nachhilfe ist ein etablierter Markt und auch ein etabliertes Thema. Das heißt, wenn dein Kind schlechte Noten hat, dann hast du als Reflex als Eltern, der Junge braucht Nachhilfe. Und dann hast du entweder suchst jemanden in der Nachbarschaft oder du guckst, was gibt's da für Anbieter, zack. Wenn jetzt aber dein Kind den ganzen Tag zockt und deswegen auch nur in dieser Welt sozusagen Kontakte knüpft und ansonsten Schwierigkeiten hat, Kontakte zu knüpfen oder die schulischen Themen wegschiebt, dann hast du nicht den Reflex zu sagen, Noch nicht. Jetzt haben wir vielleicht schon, Jörg, aber dann hast du nicht den Reflex zu sagen, ah, da gibt's jemand, der mich und uns da unterstützen kann, cleverly, sondern dann redest du mit anderen Eltern vielleicht, dann überlegst du vielleicht in eine Therapie oder Psychologen zu gehen, aber da sind die Hemmungen schon sehr groß und Plätze gibt's nicht so viele. Das heißt, das ist schon ein Bereich, wo die Eltern momentan noch ein bisschen sich selbst überlassen sind, dem Problem, und wo wir stärker auch jetzt tatsächlich in so ein Bewusstsein kommen, dass wir da genau da helfen können und helfen wollen.
Eigentlich ist doch dann Cleverly eigentlich ein Produkt für jedes Kind. Also ich meine, rein theoretisch, selbst wenn ich eine Einser- oder Zweier-Schülerin oder einen Schüler hätte, würde es Sinn machen, das Mentoring einfach zu nehmen, weil da können ja ganz andere, ich sag mal, Selbstüberzeugungen wirken, so, ich muss immer der Beste sein und wehe, ich habe mal eine 3, ja. Was denken dann andere über mich? Also eigentlich würde es auch da Sinn machen.
Also am Ende, wir können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wir haben ja dann im Mentoring auch sogenannte Tracks entwickelt, das ist jedes Thema, also wir haben ein richtiges Curriculum im Mentoring, und im Kontext dieser Track-Entwicklung, dieser Themenentwicklung, die dann die Mentoren als Basis ihrer Arbeit mit den Kindern nehmen, ist uns ganz viel aufgefallen, zum Beispiel nicht nur, dass das Mentoring nur für die Kids ist, die nicht so gut in der Schule sind, sondern auch für die anderen, wie du sagst. Aber ehrlicherweise ist das auch für uns alle gut. Das heißt, auch wir haben ganz viel gelernt und mitgenommen. Jeder Erwachsene auch, ja, hat heute Glaubenssätze, die vielleicht ihm und ihr oder ihr im Weg stehen. Das heißt, es ist insgesamt, es ist ein Thema, wo man eigentlich sagen könnte, jeder könnte was, bei dem richtigen Match kann jeder was aus einem Coach oder einer Mentorin für sich mitnehmen und dann wachsen. Absolut.
Absolut. Also ich bin jetzt 40 Jahre und beschäftige mich seit 9 Jahren intensivst mit Persönlichkeitsentwicklung, und ich würde mich eher als overcoached bezeichnen. Aber trotz allem, also die ganzen Seminare, Trainings, Ausbildung, Coachings haben mir so unfassbar viel gegeben, und ich möchte behaupten, ich wäre heute nicht so sehr mit mir im Reinen, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Und ich denke mal, es ist bei dir ganz, ganz ähnlich.
Plus, und das ist vielleicht noch spannend zu sagen, das Thema Coaching ist ja im Erwachsenenbereich durchaus schon etabliert. Da gibt es auch viele gute Coaches, viele Angebote. Es gibt auch Player wie einen CoachUp und Sharpes, die das auch sozusagen im B2B-Bereich professionell machen. Aber das sind ja dann meistens Fälle, wo relativ spät dann auch bei dem Erwachsenen die Einsicht eintritt, ach, ich bin irgendwie in einer Situation gelandet, in der ich irgendwie nicht glücklich bin, bei einigen zumindest, und jetzt muss ich mir irgendwie da raushelfen. Das Schöne ist, dass Kinder und Jugendliche, wir machen das ja ab 7 in etwa, 7 bis 19 im Kern, die sind ja noch so formbar, im besten Sinne des Wortes, ne? Also da ist noch nicht so viel verdorben. Und deswegen ist es eigentlich toll, so früh anzufangen und toll, da so zu der Zeit schon mit ihnen zu arbeiten, damit die erst gar nicht Glaubenssätze aufbauen, die später so schwer abbaubar sind, wenn die mal in einem Karrierezug stecken, wo sie denken, da kann ich eh nicht mehr raus. Das ist jetzt, bis ich sterbe, mache ich das jetzt, weil das hat mein gutes Abi, mein gutes Studium und dann mein Dad, der gesagt hat, den Job musst du ergreifen, der hat mich dahin geführt, was soll ich jetzt dann anders machen? So. Und das ist eigentlich die große Chance.
Absolut. Also vor allem, wenn man sich, wie du schon sagst, im Alter damit beschäftigt, dann sind es ganz häufig Themen aus der Kindheit oder aus dem Jugendalter, die man damals nicht gelöst hat, oder die Überzeugung, die man damals entwickelt hat, die man jetzt heute dann mit 35, 40, 50 versucht zu lösen. Also fantastische Sache, und danke, dass du das oder dass ihr das macht.
Ja, vielleicht eine kleine Replik noch darauf, weil das auch so ein bisschen in Reflexion jetzt in Selbstreflexion zum letzten Unternehmen, was ich hatte, Body Change, was wir Ende 2020 verkauft haben, was ich jetzt eines meiner größten Learnings war zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Unternehmungen, die am Ende beides Internet-Startups waren, ist, ich hätte mir nie vorstellen können, Jörg, wie powerful, wie kraftvoll es ist, an etwas zu arbeiten, was einen selbst und persönlich so treibt, was das für einen Unterschied machen kann, tatsächlich jeden Tag. Etwas zu machen, wo man weiß, das hilft meinen Kindern, das hilft ganz vielen anderen Kindern, das kann wirklich den Unterschied machen. Hätte ich nicht gedacht, dass das für mich auch so einen großen Unterschied macht in der täglichen Arbeit. Und das ist wunderschön. Und das bestätigt mich eigentlich auch nochmal sehr stark dabei, dass bei der Frage, was soll man dann eigentlich versuchen, unternehmerisch zu machen oder will man sich, wo will man sich engagieren, glaube ich, ist schon sehr wichtig, sich zu fragen, was ist denn das, was mir wirklich wichtig ist? Wo ist denn meine Leidenschaft? Und da dann reinzugehen, weil dann wird man das, was hier nun mal ein Marathon und kein Sprint ist, wird man den auch durchhalten können, sonst wird es schwer.
Großartig. Ja, ich könnte noch total lang mit dir mich unterhalten. Ich find's super spannend. Toller Gesprächspartner. Frederik, wo, wenn Menschen oder die Menschen, die jetzt uns zuhören, sagen, okay, ich möchte über Frederik noch mehr hören, ich möchte noch mehr lesen, der hat mich jetzt total angezündet. Wo finden sie dich am besten?
Ich glaube, also mein Name Frederik Harcourt, ob das, ich bin auf Instagram relativ aktiv und eben auch auf YouTube, wie du gesagt hast. Aber ich glaube, jetzt machen wir beiden ja gerade zusammen einen Podcast. Das heißt, ihr seid jetzt vielleicht gerade auf Spotify oder im iTunes Podcast Store. Und wenn ihr da nochmal nach meinem Namen sucht, findet ihr vielleicht noch zwei, drei andere ja, Podcasts zu ein bisschen anderen Themen und da könnt ihr noch ein bisschen tiefer eintauchen, auch noch tiefer zu Cleverly eintauchen. Aber ich muss sagen, ich habe das sehr genossen, mit dir jetzt diesen Rundumflug und tief einsteigen. Also es war eine ganz tolle Kombination, habe mich sehr wohl gefühlt bei dir. Insofern, ja, danke, dass ich da sein durfte.
Vielen, vielen Dank.